Ja, nochmal ganz liebe Grüße aus Frauschhausen und schön, dass ich bei Ihnen sein, bei euch sein darf heute Morgen. Ich möchte gerne aus dem Matthäus-Evangelium lesen, Kapitel 28, die Verse 18 folgende. Ja, ich habe es verschlagen hier. Jesus tritt auf seine Jünger zu und sagte: Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Ich möchte noch mal kurz beten. Lieber Herr, nimm die Worte meines Mundes und lass sie dein Heil verkünden. Lass es dir wohlgefallen, was ich sage, und gib uns offene Ohren und Herzen zu hören. Amen. Der Vorsteher eines Klosters rief einen Novizen zu sich und teilte ihn ein, in der nächsten Woche die Morgenandachten zu halten. Und der Novize, der war nicht gewöhnt, vor Leuten zu sprechen, der hatte ganz schön Angst. Also am nächsten Morgen kam die erste Andachtszeit. Er stand auf der Kanzel, die Brüder waren vor ihm versammelt und seine Hände zitterten. Seine Knie schlotterten, das sieht man jetzt hier nicht. Es gab eine lange Pause, bevor er anfing zu sprechen. Und dann fragte er: Wisst ihr, was ich heute sagen werde? Keiner wusste es, also gingen alle Köpfe von links nach rechts. Und er sagte zu ihnen: Gut, ich weiß es auch nicht, lasst uns aufstehen zum Segen. Am nächsten Morgen dieselbe Situation, die Brüder waren wieder da, die Hände zitterten, die Knie wackelten. Und wieder kam nach einer langen Pause diese Frage: Wisst ihr, was ich heute sagen werde? Nun, nach der gestrigen Erfahrung wussten sie schon, was kommen würde, und alle nickten mit dem Kopf. Sagt er: Naja, wenn ihr es schon wisst, dann brauche ich es euch ja nicht sagen. Lasst uns aufstehen für den Segen. Also der Vorsteher zitierte den Novizen zu sich und las ihm die Leviten und sagte: Das geht so nicht. Und drohte ihm aller mögliche Strafen an, wenn er das also nochmal so machen würde. Gut, es kam der nächste Morgen und immer mehr Brüder kamen zusammen, hat sich schon rumgesprochen, dass da was Interessantes im Gange ist. Und wieder dasselbe, seine Hände zitterten, seine Knie schlotterten. Und nach einer langen Pause fragte er: Wisst ihr, was ich heute sagen werde? Gut, nach den Erfahrungen der letzten Tage hatte die Hälfte der Männer eine Idee, was kommen würde. Also nickten sie mit ihrem Kopf. Die andere Hälfte der Männer hatten überhaupt keine Ahnung, was heute kommen würde, also schüttelten sie den Kopf. Als der Novize das sah, sprach er: Die, die es wissen, soll es denen sagen, die es nicht wissen. Lasst uns aufstehen zum Segen. Als Kinder Gottes, als Christen, als solche, die mit Jesus leben, haben wir Jesus erfahren. Wir wissen um Jesus und seine Bedeutung. Wir wissen, dass Jesus Christus Mensch wurde, in diese Welt kam, um uns Menschen zu retten. Wir wissen die Bedeutung von Jesus. Wir wissen, was er getan hat für uns. Dass das, was zwischen uns und Gott steht, nicht mehr zwischen uns und Gott stehen muss. Er starb für unsere Schuld. Wir wissen darum. Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt: Ihr, die ihr um mich wisst, ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr sollt es denen sagen, die nicht von mir wissen. Er hat uns eine Mission gegeben. Wir lesen das hier in Matthäus 28, geht hin in alle Welt. Das ist die Mission, die Jesus gibt. Und das ist das Thema, über das ich heute reden möchte. Eine Mission in dieser Welt. Eine Mission in dieser Welt. Die Kirche Jesu, die Gemeinde hat eine Mission in dieser Welt. Du und ich, wir haben eine Mission in dieser Welt. Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. An anderer Stelle sagt Jesus, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Ich bin gekommen, um das zu suchen, was verloren ist. Und im Johannesevangelium heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an Jesus glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott hat in Jesus Christus eine weltweite Rettungsaktion gestartet. Und es ist seine Mission, es ist Gottes Mission, dass er Menschen retten will, Menschen, die verloren sind, retten will. Und du und ich, wir sollen und wir dürfen Teil dieser weltweiten Rettungsmission sein, dieser Rettungsaktion Gottes. Wenn du Jesus schon begegnet bist, wenn du Jesus schon erfahren hast, dann hast du eine Mission in dieser Welt. Eine Mission im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein. In Johannes 17 sagt Jesus zu seinen Jüngern, so wie mein Vater mich mit einer Mission in diese Welt gesandt hat, so sende auch ich euch jetzt mit einer Mission in diese Welt. Menschen sollen gerettet werden. Der Himmel soll bevölkert werden und die Hölle soll entvölkert werden. Wir müssen mit dem Wort Gottes davon reden, dass es eine ewige Verlorenheit gibt. Wir müssen davon reden, dass Menschen von Gott getrennt sind durch die Schuld und durch Sünde, dass Menschen verloren gehen, dass sie ihre Beziehung zu Gott verloren haben und dass das Auswirkungen bis in die Ewigkeit hat. Davon müssen wir reden. Aber Gott, der möchte, dass alle Menschen zu ihm kommen, hat einen Weg geschaffen in Jesus Christus, dass wir wieder umkehren können zu ihm hin. Menschen sollen gerettet werden, der Himmel soll bevölkert und die Hölle entvölkert werden. Die Liebe Gottes soll allen Menschen bekannt werden. Diese Hoffnung in Jesus soll bekannt werden. Allen Menschen sollen sie bekannt werden. Gott will nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Es wird die Geschichte von einem jungen Mann erzählt, der sich als Ordner und Platzanweiser in einem Theater bewirbt. Oder der Theaterdirektor fragt ihn, junger Mann, was würden Sie tun, wenn das Theater brennt? Ach, machen Sie sich keine Gedanken, ich finde schon raus, sagt dieser junge Mann. Ihr Lieben, das Theater dieser Welt brennt und Jesus sucht Menschen, Jesus sucht Leute, Jesus sucht Ordnungskräfte, die bereit sind, Menschen den Weg aus dem brennenden Theater zu zeigen. Die bereit sind, Wegweiser zu sein und zu sagen, Mensch, hier geht's raus. Es gibt einen Weg zu Gott zurück. Oder ein anderes Bild, das mir eingefallen ist, das ist die Gemeinde als ein Rettungsboot. Ein Rettungsboot, das über das Meer fährt und Menschen, die gekentert sind, die im Meer schwimmen, herauszufischen und zu retten. Man könnte das Bild benutzen eines großen Luxusdampfers, der Schiffbruch erlitten hat. Menschen sind ohne Gott verloren. Menschen treiben auf dem Ozean dieses Lebens und die Gemeinde ist ein Rettungsboot, das unterwegs ist, um Menschen an Bord zu holen, um Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Jesus und seine Gemeinde, Jesus und seine Kirche sind dieses Rettungsboot in dieser Welt. Und es ist unser Auftrag, auf den Weltenmeeren des Lebens zu fahren und zu schauen, wo sind Menschen, die sich retten lassen. Die Gemeinde und die Menschen, die in ihr leben, das heißt du und ich, wir sind dieses Rettungsboot und wir sind für viele Menschen die Hoffnung auf ein Leben mit Gott, die Hoffnung auf Umkehr, die Hoffnung auf Rettung, die Hoffnung auf eine Ewigkeit bei Gott. Und die Menschen, die in diesem Boot sitzen, sie sind nicht besser als die Menschen, die im Wasser noch sind. Ja, wir sind besser dran. Dadurch, dass irgendwann mal dieses Boot auch in unserem Leben vorbeikam und es gab vielleicht ein paar Menschen, die haben gerufen und gesagt, komm, komm an Bord. Haben uns ihre Hände entgegengestreckt und haben gesagt, Gott wartet auf dich und er möchte dich retten, er möchte dich zu dir nehmen, zu sich nehmen. Eine Mannschaft in dem Boot, die besser dran ist, aber nicht besser ist. Eine Mannschaft, die einen Auftrag hat, das, was sie selbst erfahren haben, nicht für sich zu behalten. Und die ungeheure Gefahr, in der die Kirche Jesu Christi ist, seit Anbeginn ihrer Existenz, ist, dass sie vergisst, dass sie diesen Auftrag, den sie hat, vergisst. Oder dass sie ihn vielleicht noch irgendwo im Kopf hat, aber nicht mehr lebt. Ich habe vor einiger Zeit eine Tasse geschenkt bekommen. Da ist ein Fisch drauf, die ist schon ein bisschen von dem vielen Gebrauch abgenutzt, ein Fisch drauf mit einem Hut. Unterwegs im Auftrag des Herrn. Ich weiß nicht, wer den Film The Blues Brothers mal gesehen hat. Zwei Ganoven, die plötzlich mitbekommen, dass ihr Waisenhaus und die Nonne, die das geleitet hat, dass die in finanziellen Schwierigkeiten sind und geschlossen werden soll, beziehungsweise gekündigt werden soll. Und diese beiden sind unterwegs jetzt, um dieses Geld zusammenzutreiben. Und immer wieder sagen sie, wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Mich erinnert diese Tasse, wenn ich morgens Kaffee trinke, daran, dass ich einen Auftrag habe in dieser Welt. Wir sind in der Gefahr, diesen Auftrag zu verlieren. Vielleicht sorgen wir erst einmal, wenn wir in diesem Rettungsboot sind, dass es uns erstmal gut geht. Und dann fangen wir an, so kleine Kissen uns zu besorgen, weil die Bänke ein bisschen hart sind. Und das ist doch zu unbequem. Und dann plötzlich fällt uns ein, oh, wir brauchen ein vernünftiges Dach über dem Kopf. Und dann zimmern wir ein Dach. Und dann kommt jemand auf die Idee, sagt, Mensch, so eine kleine Küche an Bord wäre auch nicht schlecht. So einen heißen Tee zwischendurch. Das wäre doch was. Und nach einiger Zeit geht es einfach auf den Nerv, dass man immer so nah beieinander sitzt. Also kriegt jeder so seine eigene Kajüte. Und man kann ja nicht verlangen, dass man alles teilen muss. Und so fängt man an, dieses Boot umzubauen. Es wird immer schwerer und immer schwerfälliger. Und am Schluss haben wir ein schönes Ausflugsschiff. Aus diesem Rettungsboot wurde ein Luxusdampfer, ein Ausflugsschiff, auf dem man sich's gut gehen lässt und das Leben genießt. Aber es ist kein Rettungsboot mehr. Das Bewusstsein ist verloren gegangen, dass wir einen Auftrag haben. Und ich möchte die Frage stellen, wie können wir Rettungsboot sein und bleiben? Wie können wir an dieser göttlichen Rettungsmission teilhaben? Aber vorher möchte ich noch eine andere Frage stellen. Ich möchte gerne diese Frage stellen, und das ist eine ganz persönliche Frage. Weißt du, dass Jesus Christus sein Leben für dich gegeben hat, damit du gerettet bist? Glaubst du an Jesus und an das, was er für dich getan hat? Weißt du, dass du Kind Gottes bist? Hast du das schon erfahren, was es bedeutet, gerettet zu sein? Oder anders gefragt, bist du schon auf dem Rettungsboot? Das ist eine ganz entscheidende Frage, die jeder für sich beantworten muss. Jesus ist gekommen und hat sein Leben für dich gegeben, damit du umkehren kannst in die Beziehung zu Gott hinein. Und das ist das, wozu wir da sind, um in der Beziehung zu Gott zu leben. Die Frage ist, bist du schon eingestiegen in dieses Boot? Wenn nicht, dann lädt Jesus dich auch heute ein und sagt, komm zu mir. Mach dein Leben an mir fest. Komm hinein ins Boot und lass dich retten. Empfange von mir Vergebung und ewiges Leben. Wie können wir teilhaben an der göttlichen Rettungsmission? Das Erste, ich möchte vier ganz kurze Punkte nennen oder Ideen nennen. Das Erste ist Gebet, beten. Beten. Paulus sagt in dem Brief an Timotheus, Kapitel 2, das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet, und zwar für alle Menschen. Bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, in Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. So ist es gut und gefällt Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Das Gebet ist das allererste, wozu Paulus uns auffordert, wenn wir Teil dieser göttlichen Rettungsmission sein wollen, dass wir für Menschen beten, die die Liebe Gottes noch nicht erfahren haben. Für Menschen, dass du für Menschen in deinem Umfeld betest, für Klassenkameraden, für Arbeitskollegen, für Nachbarn, Familienangehörige, die noch nicht zu Jesus Christus gehören. Wie sieht dein Gebetsleben für verlorene Menschen aus? Großes Beispiel ist mir geworden der Georg Müller, der bekannte Vater der Waisenhäuser, der in England gewirkt hat und dort viele Waisenhäuser aufgebaut hat. Er schreibt in seinem Tagebuch, dass er 1844 anfing, täglich, also ohne Ausnahme, jeden Tag für 5 Menschen zu beten. Und zwar hat er gebetet, dass sie Jesus Christus annehmen würden als ihren Retter. 18 Monate vergingen, bis der Erste sein Leben Jesus anvertraute. Nach 5 Jahren bekehrte sich die zweite Person. Und er schreibt, ich dankte Gott für den zweiten und betete weiter. Nach weiteren 6 Jahren bekehrte sich der dritte. Und dann nach 36 Jahren, schrieb Müller, hätten die beiden letzten Christus immer noch nicht angenommen. Und er schreibt in seinem Tagebuch, aber ich bete und hoffe weiter. Sie sind noch nicht bekehrt, aber sie werden es sein. Und dann im Jahre 1897, 53 Jahre nachdem er begonnen hatte zu beten für diese 5 Personen, bekehrten sich auch die beiden letzten Personen nach seinem Tod. Er hat es nicht mehr mitbekommen. Aber er hat von diesem Tag an täglich gebetet. Das Gebet ist so unheimlich wichtig. Gott lässt sich bitten. Das ist Teil des Auftrages seiner Kirche. Das zweite ist Hingehen. Das haben wir schon gelesen in Matthäus und auch im Markus. Das Markus-Evangelium beschreibt es so, diesen Auftrag, den Jesus gibt an seine Jünger, kurz bevor er dann zum Himmel fährt, er sagt, geht in die ganze Welt und verkündet die gute Nachricht allen Menschen. Geht hin. Geht hin. Und ich glaube, wir müssen in unseren Kirchen und Gemeinden umdenken von einer Komm-Mentalität in eine Geh-Mentalität. Wie oft ist es so, dass wir in der Kirche sitzen und denken, oh, hoffentlich kommt heute noch mal jemand. Oder hoffentlich kommen heute ein paar neue. Und man wartet, dass Menschen kommen. Aber Jesus sagt, wartet nicht, dass Menschen kommen, sondern Jesus sagt, geht hin. Seid da, wo die Menschen sind. Lebt mit ihnen. Seid in ihrer Nähe. Ich habe vor einigen Jahren eine Predigt gehört zu diesem Thema und der Prediger sagte, wenn wir wollen, dass Menschen mit dem Virus der göttlichen Liebe infiziert werden wollen, dann müssen wir nahe bei Gott leben. Das ist das Gebet. Und nahe bei den Menschen. Bei ihnen sein, hingehen, uns von Gott anstecken lassen, von diesem Virus der Liebe Gottes, hingehen zu den Menschen, dass auch sie angesteckt werden. Nahe bei den Menschen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. Und auch das ist Auftrag der Kirche, der Mission der Kirche, ist Teil der Mission der Kirche. Und dieses Hingehen bedeutet dann auch drittens, dass wir tatkräftig lieben. Tatkräftig lieben. Im 1. Johannesbrief, da schreibt Johannes, Kapitel 3, Vers 17, angenommen, jemand hat alles, was er in der Welt braucht. Nun sieht er seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden, verschließt aber sein Herz vor ihnen. Wie kann da die Liebe Gottes in ihm bleiben und er in ihr? Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen, sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen, nämlich der Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Also Menschen sollen nicht nur hören, dass Gott sie liebt, sondern sie sollen es erfahren. Und wie können sie es erfahren? Sie erfahren es dadurch, dass wir bei ihnen sind und sie lieben. In Tat. Tatkräftig. Das ist der Sinn, das ist der Ursprung von Diakonie. Menschen die Liebe Gottes erfahren zu lassen. Dass wir nicht nur reden, und die Kirche ist immer in dem Verdacht, dass sie mehr redet, als sie handelt und lebt. Dass sie das, was sie sagt und redet, dass das nicht übereinstimmt mit ihrem Anspruch, den sie hat an sich selbst. Menschen sollen die Liebe Gottes erfahren. D.L. Moody, ein amerikanischer, recht bekannter Evangelist, hat einmal gesagt, also aus der Vergangenheit schon ist er, im letzten Jahrhundert, wenn du einen Menschen überzeugen kannst, dass du ihn liebst, dann hast du ihn gewonnen. Was für ein Ansturm müsste das Königreich Gottes erleben, wenn wir Menschen wirklich mit Liebe überzeugen würden, dass Gott sie liebt. Tatkräftig lieben ist Teil der Mission Gottes. Und das Letzte, das Vierte, ist bezeugen. Die, die es wissen, sollen es denen sagen, die es nicht wissen. Bezeugen. Davon reden, was wir mit Gott erfahren haben. Davon reden, welchen Unterschied Jesus in unserem Leben macht. Bezeugen. Manche tun sich etwas schwerer mit dem Reden. Aber wir können auch einladen. Wir können Menschen auch mitnehmen. Dahin, wo geredet wird. Dahin, wo bezeugt wird. Im 1. Petrusbrief sagt Petrus, Kapitel 2, Vers 9, ihr aber seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Bezeugen, verkünden. In Kapitel 3, Vers 15 sagt er dann, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt. Seid vorbereitet. Wenn euch jemand fragt, warum ihr in die Kirche geht, wenn euch jemand fragt, warum ihr gläubig seid, seid vorbereitet, Rede und Antwort zu geben, wenn ihr gefragt werdet. Und im Römerbrief sagt Paulus, Kapitel 10, wie sollen sie denn glauben, wenn sie nicht hören. Der Glaube kommt durch die Predigt. Und die Predigt kommt durch den Auftrag, den Gott uns gibt. Durch die Mission. Ein Geschäftsmann wurde gläubig und er ging in die Gemeinde vor Ort und traf in der Gemeinde am nächsten Sonntag einen Geschäftspartner, der sogar Leiter in der Gemeinde war. Und er sagte, hallo, sagen Sie mal, wie lange sind wir denn schon miteinander im Geschäft? Fragte dieser Geschäftsmann. Ja, ich denke 23 Jahre, sagte der Leiter der Gemeinde, also der Mitleiter, der im Leitungsgremium drin war. Ja, und kennen Sie Jesus schon die ganzen Jahre? Fragte der Geschäftsmann. Ja. Komisch. Ich habe Sie nie von ihm reden hören. Ich dachte immer sehr hoch von Ihnen und ich dachte immer, wenn jemand einen so hohen ethischen Standard und so eine feine Art leben kann wie Sie, ohne Christ zu sein, dann brauche ich auch kein Christ zu werden. Wissen die Menschen um uns herum von der Hoffnung, die wir haben, von der Kraft, die unser Leben ausmacht? Das Bezeugen ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Mission, die Gott uns gibt. Hingehen, also beten, hingehen, lieben und bezeugen. Beten, hingehen, lieben und bezeugen. Warum hat Gott uns hier auf Erden gelassen? Warum sind wir nicht sofort in die Fahrt angetreten, in den Himmel, in die Ewigkeit, nachdem wir zum Glauben kamen? Welchen Auftrag hat er noch für uns? Dort werden wir es wunderbar haben. Dort wird alles vollkommen sein. Dort werden wir Dinge tun können, die wir hier nicht tun können. Aber zwei Dinge wird es im Himmel geben, die können wir hier auf Erden nicht tun. Oder umgekehrt. Zwei Dinge wird es im Himmel sein, die wir dort nicht tun können. Zwei Dinge werden wir im Himmel nicht tun können. Was sind diese beiden Dinge? Das erste ist sündigen. Fehlen. Versagen. Und das zweite ist, wir werden nicht mehr Menschen zum Glauben an Jesus Christus rufen können. Welcher der beiden Gründe ist der Grund, dass wir noch hier sind? Der zweite. Natürlich der zweite. Wir sind hier auf Erden, um Menschen zu sagen, dass Gott sie liebt und dass er darauf wartet, dass sie zu ihm umkehren. Es gibt sicherlich einige Menschen in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft, wo du die einzige Verbindung bist zu Jesus hin. Werden sie die Chance haben, zu entdecken, wer Jesus ist? Werden sie die Chance haben, zu entdecken, was Jesus für sie getan hat? Wirst du, der du es weißt, es denen sagen, die es nicht wissen? Ich möchte euch herausfordern, in dieses Rettungsboot hineinzusteigen, dabei zu sein, in einem Team gemeinsam diese Mission zu leben, jeder seine Aufgabe zu finden, loszufahren in die Weltenmeere und Ausschau zu halten nach Menschen, die um Hilfe rufen. Ich möchte euch einladen, hier in Obertshausen ein Rettungsboot zu sein. Und zu entdecken, wo die Gefahr ist, dass man eigentlich nur noch Ausflugsdampfer ist. Und dann wieder, wie gesagt, ins Boot hineinzugehen, hinauszufahren und zu schauen, dass Menschen gerettet werden. Es lohnt sich um eines jeden einzelnen Menschen willen. Amen.